Einblick, der Podcast.
Willkommen beim Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. Dezember 2025. Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
GKV-Sparpaket. Vermittlungsausschuss einigt sich in letzter Minute. Milliardendefizite ab 2027 erwartet. Notfallreform in der Kritik. Kassen- und Klinikverbände bemängeln fehlende Steuerung und Unterfinanzierung. Rettungsdienstkosten in NRW. Versicherten drohen Eigenanteile pro Einsatz. Personalwechsel im BMG. Neuer Digitalchef Müller muss EPA voranbringen. Ein Sechstel der Praxen nutzt sie trotz Pflicht noch nicht.
Womit fangen wir heute an?
Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat den Weg für das GKV-Sparpaket freigemacht. Die Protokollerklärung der Bundesregierung sieht weiterhin die Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel für 2026 vor. Der Ausfall von 1,8 Milliarden Euro für die Kliniken soll jedoch 2027 ausgeglichen werden. Die Einigung wird von allen Bundesländern getragen. Die SPD fordert von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, die fehlenden Einsparungen an anderer Stelle zu realisieren, ohne zusätzliche Steuergelder dafür einzusetzen.
Für viele Krankenkassen erschwert die späte Einigung die Haushaltsplanung. Die Entwürfe mussten bereits vor der Entscheidung bei den Aufsichtsbehörden eingereicht werden. DAK-Chef Andreas Storm hatte vorab erklärt, das Ergebnis des Vermittlungsausschusses könne daher nicht mehr berücksichtigt werden.
Die DAK rechnete deshalb mit dem schlechtesten Fall. Auch die Technikerkrankenkasse TK erklärte, die Haushaltsplanung werde durch die Unsicherheit bezüglich des Sparpakets extrem erschwert. Barmer und TK halten ihre Beitragssätze vorerst stabil. Die Einigung in letzter Minute auf ein Mini-Sparpaket ändert nichts an der düsteren Lage. Ab 2027 erwartet die Bundesgesundheitsministerin zweistellige Milliardendefizite in der GKV.
Die geplante Notfallreform stößt bei Krankenkassen, KlinikärztInnen und Klinikverbänden auf erhebliche Kritik. Bei der Anhörung zum Referentenentwurf im Bundesgesundheitsministerium bemängelten Interessenverbände vor allem mangelnde Regelungen für Krankenhäuser ohne integrierte Notfallzentren sowie uneinheitliche Ersteinschätzungsverfahren.
Einigkeit besteht bei der Forderung nach einem einheitlichen Ersteinschätzungsverfahren. Der Verband der Ersatzkassen und der Marburger Bund fordern, dass der gemeinsame Bundesausschuss die Standards festlegt. Verwirrung bei PatientInnen droht zudem durch die Zusammenlegung von Terminservicestelle und Akutleitstelle, warnt der Katholische Krankenhausverband. Dessen Geschäftsführerin Bernadette Rümmelin kritisiert die Unterfinanzierung der integrierten Notfallzentren. Durchschnittlichen Kosten von 135 Euro pro Fall stünden nur 35 bis 45 Euro Vergütung gegenüber.
Wie drängend eine Neuregelung der Rettungsdienstfinanzierung ist, zeigt ein aktueller Konflikt in Nordrhein-Westfalen. Gesetzlich Versicherten drohen dort künftig Rechnungen für Rettungseinsätze. Die Stadt Essen will ab dem neuen Jahr 267 Euro Eigenanteil pro Einsatz von PatientInnen einfordern. Dahinter steht ein grundsätzlicher Konflikt. Die Krankenkassen weigern sich, die vollen Einsatzkosten zu erstatten, insbesondere bei sogenannten Fehlfahrten, wenn PatientInnen nicht transportiert werden. Die Kommunen als Träger des Rettungsdienstes legen diese Differenz über Gebühren auf die BürgerInnen um. Allein in NRW geht es um rund 250 Millionen Euro jährlich.
Auf Bundesebene läuft derzeit der dritte Anlauf, die Finanzierungsvorschriften im Sozialgesetzbuch zu reformieren. Eine Neuregelung wird frühestens im Sommer 2026 erwartet.
Krankenhausversorgung in den eigenen vier Wänden ist sicher, wirksam und spart Kosten. Das belegt eine neue Studie der Rhön-Stiftung, die gemeinsam mit dem Institut für angewandte Versorgungsforschung mehr als 100 internationale Publikationen ausgewertet hat. Beim Modell Hospital at Home werden PatientInnen nach kurzer Klinikphase zu Hause auf Krankenhausniveau weiterbehandelt. Mit ärztlichen Visiten, professioneller Pflege und digitalem Monitoring. In Ländern wie Spanien, Israel und Großbritannien ist das Konzept längst etabliert.
Deutschland steckt dagegen noch in Pilotprojekten. Die starre Trennung zwischen ambulantem und stationärem Sektor sowie fehlende Vergütungsmodelle für Telemonitoring bremsen die Einführung. Erste Ansätze gibt es dennoch. Das Projekt Virtual Ward testet an Asklepios-Kliniken in Hamburg die telemedizinische Weiterbehandlung von PflegeheimbewohnerInnen. Die Berliner Charité verfolgt mit Stay at Home, Treat at Home einen präventiven Ansatz. Über die Hälfte der Anrufenden könne tatsächlich zu Hause behandelt werden.
Millionen Praxisbesuche konnten durch die telefonische Krankschreibung vermieden werden. Seit Dezember 2023 dürfen ÄrztInnen bei leichten Erkrankungen eine Arbeitsunfähigkeit am Telefon bescheinigen. Eine aktuelle Befragung des Verbraucherzentrale Bundesverbands zeigt, 70% der telefonisch Krankgeschriebenen mussten anschließend keine Praxis mehr aufsuchen.
Trotz Forderungen aus Wirtschaft und Politik, die Regelung abzuschaffen, sprechen die Zahlen eine klare Sprache. 28% der Befragten nutzten die Möglichkeit in den vergangenen 2 Jahren. Studien belegen zudem, die Regelung erhöht die Krankheitstage nicht. SPD-Gesundheitspolitiker Matthias Miewes betont, die Entscheidung liege letztlich bei den HausärztInnen. Sie entscheiden verantwortungsvoll, ob eine Untersuchung vor Ort nötig ist.
Die EU-Kommission hat gestern im Europäischen Parlament den Safe Hearts Plan vorgestellt. EU-Gesundheitskommissar Oliver Verhaeghe will damit die Zahl vorzeitiger Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis 2035 um 1/4 senken. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Europa und verursachen jährlich wirtschaftliche Schäden von rund 282 Milliarden Euro. Der Aktionsplan setzt deshalb auf regelmäßige Gesundheitschecks und personalisierte Prävention. Bis 2035 sollen mindestens 75% der 25- bis 64-Jährigen jährlich ihren Blutdruck messen lassen.
Im Europaparlament stieß der Plan auf breite Zustimmung. Abgeordnete forderten ein härteres Durchgreifen gegen Tabak-, Lebensmittel- und Alkoholindustrie. Die Kommission plant zudem, 2026 die EU-Tabakgesetzgebung zu verschärfen, auch für E-Zigaretten und Nikotinbeutel.
Gerade bei diesen Risikofaktoren hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Das zeigt der neue Public Health Index von AOK-Bundesverband und Deutschem Krebsforschungszentrum DKFZ. Die Bundesrepublik belegt nur Rang 17 von 18 untersuchten Staaten in Nord- und Zentraleuropa. Bei Tabak, Alkohol und Ernährung landet sie jeweils auf den hinteren Plätzen. Trotz der höchsten Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in der EU liegt die Lebenserwartung unter dem europäischen Durchschnitt.
Neue Daten zur Gesundheit der Bevölkerung liefert auch das Robert-Koch-Institut RKI. Demnach schätzten 2024 nur noch gut 64% der Erwachsenen ihre Gesundheit als gut oder sehr gut ein. Ein Rückgang um mehr als 3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Fast jede 5. befragte Person wies eine depressive Symptomatik auf. Das RKI plant, sein Panel künftig um Messdaten wie Blutdruck und Laborwerte zu erweitern.
Personalwechsel im Bundesgesundheitsministerium BMG. Philipp Müller übernimmt zum Jahreswechsel die Digitalabteilung. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken holt damit einen Parteifreund ins Haus und erntet Kritik. Denn seine Vorgängerin, Dr. Susanne Ozegowski, hatte unter anderem das E-Rezept und die elektronische Patientenakte EPA auf den Weg gebracht. Der frühere Bundesgeschäftsführer der Jungen Union gilt zwar als Digitalisierungsexperte, bringt aber kaum Erfahrung im Gesundheitswesen mit.
BranchenkennerInnen befürchten, der Wechsel könnte das Digitalisierungstempo bremsen. Müller muss sich nun beweisen. Bis Februar sollen die geplanten Digitalgesetze zur Primärversorgung und Telematikinfrastruktur vorliegen. Außerdem soll er die EPA voranbringen und ihr negatives Image verbessern.
Doch genau dort hakt es weiter. Trotz Befüllungspflicht seit Oktober nutzt rund ein Sechstel der Praxen die EPA noch immer nicht. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der SBK Siemens Betriebskrankenkasse. Technische Probleme und hoher Aufwand sind die Hauptgründe.
Auch bei Versicherten bleibt die aktive Nutzung überschaubar. Gut die Hälfte besitzt zwar eine EPA, nutzt sie aber nicht. 40% sehen schlicht keinen Bedarf. Eine Kommunikationsaufgabe, die nun ebenfalls auf Müllers Schreibtisch wartet.
Krankheiten erkennen, bevor sie ausbrechen. Das verspricht eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology, MIT. Forschende haben rund 3 Millionen Personentage an Apple Watch-Daten ausgewertet und damit ein Modell künstlicher Intelligenz trainiert. Das System kann mit hoher Genauigkeit auf Bluthochdruck, Vorhofflattern oder chronische Erschöpfung hinweisen.
Besonders praktisch für den Alltag? Die KI funktioniert auch bei lückenhaften Daten zuverlässig. Die Uhr muss also nicht ständig getragen werden. Allerdings liefert das System keine Diagnosen, sondern Risikohinweise. Ob es jemals in Arztpraxen zum Einsatz kommt, hängt von weiteren Studien und Zulassungsverfahren ab. Zudem dürfte das Thema Datenschutz bei dieser gesundheitlichen Totaltransparenz für Diskussionen sorgen.
Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
Ein Thema wird nicht nur für den Apothekenmarkt spannend. Die Drogeriemarktkette DM verkauft ab sofort rund 2500 rezeptfreie Medikamente über ihre neue Online-Apotheke DM Med.
Der Deutsche Apothekerverband, DAV, kritisiert diesen Schritt scharf. Die Grenze zwischen Einzelhandel und Apotheke dürfe nicht verwässert werden. Wie sich der neue Vertriebsweg auswirkt, bleibt abzuwarten.
Der 19. Kongress für Gesundheitsnetzwerke steht vor der Tür. Am 17. und 18. März 2026 treffen wir uns im Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin. Das Motto: Kurs 2030 – vernetzt, gesteuert, resilient. Im Fokus stehen digitale Transformation, Telemonitoring und KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. Neugierig? Ab sofort gibt's eine Sneak Preview aufs Programm, das wir fortlaufend erweitern. Sichern Sie sich jetzt die Frühbucherkonditionen, noch bis zum 9. Januar 2026. Das Programm und die Anmeldung finden Sie unter www.gesundheitsnetzwerke.de.
Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen in die Weihnachtspause. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns, wenn Sie uns ab 9. Januar wiederhören.
Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das neue Jahr.